Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Linsau. Hallo und herzlich willkommen. Das Präsidialamt übt scharfe Kritik am neuesten Interview des Regierungschefs für Financial Times, besonders an dessen Äußerungen über die NATO-Garantien. Brüssel bereitet Sanktionen gegen Personen vor, die an der Verschleppung und Indoktrinierung ukrainischer Kinder beteiligt sind. Und warum sind Polen Weltmeister im Spendensammeln, aber keine Fans von Steuern? Mehr und mehr haben dazu heute im Infoteil. Außerdem:
Wie sollten Deutsche damit umgehen, dass Polen in ihrer ganz großen Mehrheit das Gefühl haben, dass die Deutschen ihnen noch etwas schuldig sind? Und etwas schuldig sein ist mehr als nur eine materielle Frage.
Was bedeutet eigentlich schuldig sein jenseits von Reparationen und juristischen Formeln? Was ist verkehrt am Begriff der Wiedergutmachung? Und wie adressiert man überhaupt Fragen von Schuld, Verantwortung und Geschichtsbewusstsein in einer multikulturellen Gesellschaft? Und dann haben darüber sprechen wir im Magazinteil mit dem Historiker Dr. Johannes von Tadden. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Zweifel an NATO-Garantien, Präsidialamt verlangt Aufklärung nach Tusk-Interview und Spendensumme nach Charity-Livestream steigt weiter an. Der Präsidentenpalast übt scharfe Kritik an den Aussagen des Regierungschefs zur Verlässlichkeit der NATO-Beistandsgarantien. Ministerpräsident Donald Tusk hatte in einem Interview mit der Financial Times gesagt, er habe manchmal Probleme damit zu glauben, dass Artikel 5 des NATO-Vertrags weiterhin so gelte wie bisher. Entscheidend sei, ob die USA im Ernstfall so loyal handelten, wie es in den Verträgen beschrieben sei. Das Präsidialamt reagiert nun mit deutlicher Kritik. Martin Pszydacz, außenpolitischer Berater von Präsident Karol Nawrocki, kündigte an, vom Koordinator der Geheimdienste einen umfassenden Bericht über die Grundlage von Tusks Aussagen anzufordern. Dem Präsidentenpalast lägen bisher keine Hinweise vor, wonach Polen innerhalb weniger Monate einen Krieg drohe oder die NATO-Verträge nicht mehr gelten würden. Pszydacz warnte, das öffentliche Infragestellen des Vertrauens in Verbündete schwäche Polen. Genau das, sagte er, würde sich Russland heute wünschen. Auch in der Sonderkryptoaffäre funkt es zwischen dem großen und kleinen Palast in Warschau. Präsident Karol Nawrocki und die Regierungsseite streiten über den Zeitpunkt geheimdienstlicher Warnungen. Nawrocki erklärte, das erste Schreiben des Geheimdienstes ABW zum Kryptomarkt sei am 12. Dezember 2025 in seiner Kanzlei eingegangen, 11 Tage nach seinem Veto gegen das Gesetz über Kryptoaktiva. Der Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzyński, verweist dagegen auf den 5. Dezember. Damals habe ein Vertreter des Präsidenten an einer geheimen Sejm-Sitzung teilgenommen, bei der ABW Erkenntnisse zu Risiken des Kryptomarkts für die Staatssicherheit vorgestellt worden seien. Hintergrund sind Berichte der Gazeta Wyborcza, wonach Sonderkrypto von Strukturen kontrolliert worden sein soll, die der russischen Tambov-Mafia zugerechnet werden. In Dubrovnik beginnt heute der Gipfel der Drei-Meere-Initiative. Das mittelosteuropäische Format soll Energie-, Verkehrs- und Digitalinfrastruktur entlang der Nord-Süd-Achse stärken. Polen wird durch Präsident Karol Nawrocki vertreten. Ein Schwerpunkt ist die Aufnahme Italiens als neuen strategischen Partner. Nawrocki plant Gespräche mit Staatschefs der Region, dem kroatischen Regierungschef und US-Energieminister Chris Wright. Ein konkretes Projekt kommt von der polnischen Firma Cryotech. Sie soll eine Absichtserklärung über eine künftige SAR-Mikrosatellitenkonstellation für Mittelosteuropa unterzeichnen. Die Europäische Union bereitet Sanktionen gegen mehr als 20 Personen und Organisationen vor, die an der Indoktrination und Russifizierung verschleppter ukrainischer Kinder beteiligt sein sollen. Das berichtet die Brüsseler Korrespondentin des polnischen Rundfunks, Beata Pomecka, die Einblick in die geplante schwarze Liste hatte. Die Namen werden vor der offiziellen Annahme nicht genannt. Damit soll verhindert werden, dass Betroffene Vermögen verschieben oder den Sanktionen ausweichen. Vorgesehen sind Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten. Im Fokus stehen Umerziehungs- und Ausbildungslager wie Rote Nelke, Krieger und Smena. Dort sollen ukrainische Kinder ideologisch beeinflusst und teils militärisch geschult werden. In Polen besuchen Soldaten rund 2800 Schulen im Programm Edukacja z Wojskiem, Bildung mit dem Militär, sollen Kinder und Jugendliche lernen, wie sie bei Krisen, Unwettern oder Gefahrensituationen reagieren. Bildungsministerin Barbara Nowacka betont auch die Rolle der Initiative für den Kampf gegen Desinformation, Fake News und Manipulation. Für Aufmerksamkeit sorgt weiterhin auch die Online-Spendenaktion des Influencers What4Gang. Die Summe der beim neuntägigen Livestream zugunsten der Stiftung Cancer Fighters gesammelten Spenden beläuft sich inzwischen auf mehr als 282,7 Millionen Zloty. Der Stream wurde als größter Charity-Stream weltweit ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Und an der polnischen Ostseeküste haben starke Winde und hohe Wellen größere Mengen Bernstein an Land gespült. Besonders um Mikoszewo fanden Sammler mehrere Zentimeter große Stücke des baltischen Goldes. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Der neueste Spendenweltrekord zeigt, die Polen sind ein Volk der spontanen Solidarität, aber zugleich auch eines, das dem Staat zutiefst misstraut. Mehr und dann nochmal dazu nun in der Presseschau mit Joachim Ciecierski.
In der Presse halten Stimmen und Analysen zur bahnbrechenden Online-Sammlung für krebskranke Kinder an. Viele fragen weiter, wie das möglich war. In der Rzeczpospolita stellt Esther Flieger daher die Frage, wie sind wir, die Polen? Wir selbst würden über uns sagen, gut in schnellen Aktionen und spontanen Aufbrüchen. Sei das schlecht? Offenbar nicht. So stünden an der Grenze zur Ukraine am 24. Februar 2022 Kinderwagen. Polnische Mütter hätten sie ukrainischen Familien überlassen. Nach der russischen Aggression gegen die Ukraine fanden rund 500.000 Flüchtlinge Unterkunft in privaten Wohnungen. Alles, was damals geschah, habe der Soziologe Bartłomiej Gajos im Gespräch mit der Zeitung einen polnischen humanitären Aufstand genannt. Polen können sich anpassen und organisieren, anders als ihre westlichen Nachbarn. Wenn Deutsche etwas nicht planen können, am besten Jahre im Voraus, so würden sie sehr langsam reagieren. So sei es zum Beispiel mit der russischen Invasion der Ukraine gewesen. Während Polen den Ukrainern sofort Waffen geliefert hatte, hätten die Deutschen abgewägt, ob Kiew aushalten werde und ob sich Hilfe überhaupt lohne, soll der langjährige Korrespondent in Berlin Łukasz Grajewski damals erklärt haben. Polen seien auch ein einfallsreiches Volk. Ihr Grundziel sei über Jahrhunderte das Überleben gewesen. Lange hatten sie keinen eigenen Staat. 123 Jahre lang mussten sie fremder Herrschaft widerstehen, der preußischen, österreichischen und russischen. Ab 1939, weitere 6 Jahre, war Improvisation erneut nötig. Die Autorin sucht auch in der Geschichte nach Gründen für das Misstrauen gegenüber dem Staat. Schon in der Adelsrepublik sei dieser fremd und repressiv gewesen. Vielleicht liege die einfache Erklärung jedoch im Vertrauensdefizit dort, wo die Verwaltung bis heute nicht gut funktioniere oder seine Bürger im Stich lasse. Das erkläre jedoch nicht, warum sich Polen leichter für Spendenaktionen gewinnen lassen als für eine progressive Besteuerung, stellt die Autorin des Weiteren fest. 9 Tage lang führte der Influencer Piotr What4Gang-Garkowski auf YouTube einen Livestream, bei dem er 60 Millionen Euro für die Stiftung Cancer Fighters gesammelt hat. Sportler, Künstler und Prominente, aber auch einige Politiker hätten sich angeschlossen. Mit der Teilnahme an solchen Aktionen würden die Letzteren jedoch ein Signal senden, der Staat funktioniere und existiere nicht. Geht es nach Estera, könnten Spenden den Staat nicht ersetzen. Die Spendenaktion des Influencers What4Gang für die Stiftung Cancer Fighters zur Unterstützung krebskranker Kinder wurde auf YouTube als Longstream durchgeführt. Eine ununterbrochene Live-Übertragung über 9 Tage. Nach Ansicht des Medienwissenschaftlers am Observatorium für Medienpraktiken der Universität SWPS in Warschau, Dr. Karol Jachimek, liege der Erfolg dieser Aktion in der Person des Influencers, Selbstorganisation sowie in der Authentizität und Ehrlichkeit des Vorhabens. Die Energie des jungen Polen und seine Spontaneität seien für den Wissenschaftler ein absolut gigantisches Phänomen. What4Gang ist ein junger Mann, der erst jetzt öffentlich bekannt geworden sei. Tatsächlich sei er jedoch seit einiger Zeit als Internet-Content-Creator aktiv und bekannt für sehr ungewöhnliche und teils verrückte Aktionen. Aus Sicht von Erwachsenen könnten diese absurd wirken. Für Jachimek sei Watts Vorgang ein Influencer-Typ, der sehr glaubwürdig und echt sei. Seine verrückten Ideen würden eine Art jugendliche Energie in sich tragen. Sein Stream habe auch generationsbedingte Unterschiede in der Wahrnehmung von Internetpersönlichkeiten sichtbar gemacht. Der basisnahe Charakter dieses Ereignisses sei ein Beispiel für das, was die digitale Kultur auszeichne. Eine Kultur absurder und spontaner Initiativen von unten, die in bestimmten Momenten ein Eigenleben entwickeln, sagt der Experte Dr. Jachimek. Drei Anschläge. Eine Kugel am Ohr, ein Scharfschütze auf einem Golfplatz, nun eine Schießerei vor den Türen eines Ballsaals. Der am stärksten geschützte Mensch der Welt sei weiterhin nicht sicher. Amerika habe ein Problem, das kein Agent des Secret Service lösen könne, schreibt indes das Online-Portal Business Alert. Die Schießerei im Hilton sei kein isolierter Vorfall gewesen, sondern ein weiterer Punkt auf einer alarmierenden Entwicklungskurve. Nach Angaben der Capitol Police seien 2023 mehr als 8000 Drohungen gegen Politiker untersucht worden, 50% mehr als 5 Jahre zuvor. Ein Symbol der zunehmenden politischen Gewalt in den USA sei der Tod von Charlie Kirk letzten Jahres gewesen. Er war ein einflussreicher, konservativer Kommentator und Gründer der Organisation Turning Point USA. Er sei eine der bekanntesten Stimmen der amerikanischen Rechten und ein enger Verbündeter von Donald Trump gewesen. Kirk wurde während seiner Rede bei einer Veranstaltung von Turning Point USA im Bundesstaat Utah erschossen. Die Tat wurde gefilmt und hatte sich schnell im Internet verbreitet. Sie habe die USA erschüttert und die Tiefe der politischen Spaltung im Land offengelegt. Die jüngste Schießerei im Hilton ereignete sich zudem genau in demselben Hotel, das 1981 Schauplatz des Attentats auf Ronald Reagan war, einen weiteren republikanischen Präsidenten, der den Schuss von John Hinckley Jr. überlebt hatte, wenn auch mit einer durchbohrten Lunge. Wie es abschließend heißt, schließe sich die Geschichte damit gewissermaßen. Die USA hätten aber immer noch ein ernstes Problem, das es nicht beim Namen nennen wolle, heißt es am Schluss auf Business Alert. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim für den Überblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl bzw. unter polskieradio.pl/400. Damit zur Geschichtspolitik. Wie wird in Deutschland heute über die Ermordung nichtjüdischer Polen während der Besatzung gesprochen? Und reicht der Begriff der Wiedergutmachung überhaupt aus, um zu beschreiben, was zwischen beiden Ländern bis heute ungeklärt ist? Unter anderem darüber hat Jakub Kukler nach einer weiteren Diskussion im Rahmen der neuen Reihe des Pilecki-Instituts mit dem Historiker und Politikwissenschaftler Dr. Johannes von Thadden gesprochen.
Dr. Johannes von Thadden, Historiker, Politikwissenschaftler, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich an einer Diskussion in Warschau beteiligt. Es ging um das Polenbild in deutschen Diskussionen über den Holocaust. Wie würden Sie diese Diskussion zusammenfassen?
Also zum einen war der Anlass für diese Diskussion das Faktum, dass in Deutschland zum Glück und richtigerweise viel reflektiert und gesprochen wird über die Ermordung von Juden, dass bei dieser Beschäftigung mit diesen Verbrechen allerdings häufig vergessen wird, dass es Millionen anderer Opfer deutscher Verbrechen gegeben hat und darunter eben auch viele Millionen Polen. Und die Frage deshalb, wie wird in Deutschland über diese Verbrechen gesprochen und wie kann man dafür sorgen, dass die Beschäftigung mit der Gesamtheit der Verbrechen, die von Deutschen begangen worden sind, eine stärkere Rolle spielt? Das war der Gegenstand unserer Diskussion.
Und sehen Sie da eine Lösung, wie man tatsächlich das Los der Polen, wenn nicht hervorheben, dann doch mehr akzentuieren könnte?
Da gibt es nur eine Lösung und die heißt, wir müssen darüber sprechen, wir müssen darüber uns Rechenschaft ablegen, welche Themen in der Beschäftigung mit deutschen Verbrechen zu kurz kommen und warum das passiert, weil nur dann können wir verstehen, wie man das korrigieren kann. Dabei spielt eine Rolle natürlich die Frage, wie gut kennen sich Deutsche und Polen heute, wie begegnen sich Deutsche und Polen heute. Das ist sehr viel leichter, als das in früheren Jahrzehnten gewesen ist. Und das macht natürlich auch die Beschäftigung mit der Frage deutscher Verbrechen an nichtjüdischen Polen in einer gewissen Hinsicht leichter. Gleichzeitig aber müssen wir eben zur Kenntnis nehmen, dass es ein Versagen auch gibt, diese Debatte nicht auch schon früher intensiver geführt zu haben.
Wenn Sie an die deutschen Diskussionen über die Vergangenheit in Bezug auf Polen denken, welches Polenbild wäre da prägend?
Ein Teil der Realität ist, dass Deutsche heute ein sehr unklares Bild haben von Polen vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist Teil eines auch schwierigen Faktums, dass Deutsche heute überhaupt ein sehr wackeliges Wissen über geschichtliche Zusammenhänge und geschichtliche Fakten haben. Das betrifft nicht nur deutsch-polnische Themen, sondern das betrifft andere Themen auch. Das ist eine Frage, was in deutschem Schulsystem verbessert werden muss. Es ist aber auch eine Frage, die damit zu tun hat, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie wir einer heutigen Generation von Schülern, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen solche Fakten nahebringen in einer Zeit, in der in Deutschland ein guter Teil der Jugendlichen einen sogenannten migrantischen Hintergrund hat. Das heißt, in der erlebten Welt spielen diese Verbrechen, die Deutsche vor Jahrzehnten begangen haben, für diese Jugendlichen keine genuine Rolle. Ja, und wir brauchen deshalb unter anderem auch neue pädagogische, didaktische Ansätze, wie wir auch solchen Jugendlichen erklären können, was diese Verbrechen damals für uns heute bedeuten sollen.
Das heißt, welche Lehre wir aus der Vergangenheit ziehen könnten, nicht nur die Deutschen, sondern wir Europäer, würde ich sagen.
Zum einen also, welche Lehre wir heute für uns als Menschen daraus ziehen. Also wir müssen Debatten deshalb auch immer wieder verknüpfen mit der Frage, was tun wir heute? Nicht nur, was haben andere früher getan? Also die Reflexion, was können wir lernen aus früheren, in dem Fall Verbrechen, muss gebunden sein an eine Brücke für junge Menschen, die es ihnen erlaubt, sich mit dieser Frage überhaupt zu identifizieren und Schlussfolgerungen für sich daraus zu ziehen. Zu erkennen, dass es ganz egal ist, woher wir kommen, dass die Verantwortung für Freiheit und für das Leben von anderen ist eine Menschheitsfrage und nicht eine nationale Frage.
Sie haben gesagt, die Deutschen hätten ein wackeliges Bild der Geschichte. Ich würde sagen, das Gleiche trifft auch auf die Polen zu. Es kommt vor, dass in deutschen Büchern oder auch in deutschen TV-Produktionen die Polen in einem negativen Kontext auftauchen, was den Zweiten Weltkrieg anbetrifft und den Holocaust, als Mitläufer zum Beispiel oder Antisemiten. In Polen rufen solche Bilder heftige Emotionen hervor. Können Sie diese Empörung nachvollziehen?
Die kann ich nachvollziehen. Ich lebe gerne in Polen und erlebe natürlich auch diese Reaktionen, die etwas damit zu tun haben, dass man es in Polen als ungerecht empfindet, wenn aus Deutschland geurteilt wird über das Handeln von Polen während der deutschen Besatzung. Und zwar in doppelter Hinsicht problematisch. Zum einen, weil es in Deutschland immer noch zu wenig Wissen gibt über den intensiven polnischen Widerstand gegen die Besatzung. Zweitens auch, was die Hilfe angeht, die nichtjüdische Polen unter lebensgefährlichen Umständen für jüdische Mitbürger geleistet haben. Nur wenn ich das alles zusammen wahrnehme, kann ich auch dann über die Frage reden, was haben einzelne Menschen in einer solchen moralischen Ausnahmesituation getan, vielleicht auch um ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Familienmitglieder zu schützen. Wenn ich den ersten Teil vergesse und nur über den zweiten Teil rede und dann auch noch mit einer moralischen Überheblichkeit aus heutiger Sicht, dann entstehen solche wertenden Aussagen, die man aus polnischer Sicht natürlich als kränkend, als unangemessen und als historisch falsch empfindet.
Tatsache aber ist, dass es auch in Polen Mitläufer gegeben hat und auch Antisemiten oder Menschen, die zum Teil mit den deutschen Besatzern zusammengearbeitet haben. Also wie sollte man darüber diskutieren oder sollte man lieber solche Diskussionen den Historikern überlassen?
Naja, Historiker führen ja solche Debatten, aber da, wo sie sie führen, werden solche Debatten auch unter Historikern sehr emotional. Deshalb können wir sie nicht nur Historikern überlassen, sondern wir müssen sie schon auch selber führen. Wir müssen unsere Geschichten erzählen. Wir müssen uns die Geschichten unserer Familien erzählen. Nur daraus kann eigentlich ein Gespräch erwachsen, was dieser Komplexität der damaligen Situation auch nur annähernd gerecht wird. Selbstverständlich hat es Antisemitismus gegeben in Europa, bevor die Nazis in Deutschland die Macht übernommen haben. Und es gibt Antisemitismus in Europa auch heute, in Deutschland, in Polen, in anderen Ländern. Und deshalb ist für mich die Frage nicht so sehr über Menschen zu urteilen, deren Leben unter der deutschen Besatzung ich gar nicht wirklich nachvollziehen kann, sondern darüber zu sprechen, was tun wir heute eigentlich dafür, dass Antisemitismus zum Beispiel als das erkannt wird, was es ist, nämlich ein abscheuliches Vergehen an anderen Menschen. Ja, und es zeigt übrigens, dass wir eben tatsächlich vorsichtig sein müssen, uns selber als moralisch besser zu empfinden als Menschen, die in früheren Generationen gelebt haben.
Ein Wort noch zu Debatten. Wie kann man solche führen in der Öffentlichkeit, wenn man davon ausgehen muss, dass die meisten wenig Ahnung über die Zustände im zum Beispiel in diesem Fall besetzten Polen haben?
Indem wir erzählen, wie das Leben im besetzten Polen gewesen ist. Indem wir erzählen, dass die deutsche Besatzung in Polen eine andere Art von Unterdrückung war, als sie zum Beispiel in Frankreich gewesen ist. In Polen war die deutsche Besatzung von Anfang an auf Vernichtung angelegt. Diese harte Formulierung muss man wählen, damit Menschen begreifen, dass es einen abgrundtiefen Unterschied gegeben hat zwischen dem, was Deutsche hier in Polen begangen haben an Verbrechen und dem, was Deutsche in anderen Ländern im Westen Europas getan haben. Nur wenn wir das so klar aussprechen, können wir eine Grundlage finden, um uns diese Geschichten so zu erzählen, dass wir Menschen heute erstens damit umgehen können und zweitens daraus in unseren auch deutsch-polnischen Beziehungen die richtigen Schlussfolgerungen für die Gegenwart und für die Zukunft ziehen.
Ich würde die Feststellung wagen, dass ein solches Narrativ ziemlich neu in der deutschen Öffentlichkeit ist. Ist es nicht zu spät, über 80 Jahre nach Kriegsende solche Diskussionen zu führen?
Also es ist nie zu spät und diese Debatten werden übrigens auch nicht aufhören. Also wer glaubt, dass eine solche Debatte abgeschlossen sein wird nach einer Generation, nach zwei, nach drei, nach vier Generationen, nach fünf Generationen, der irrt sich. Erstens waren diese Verbrechen so monströs, dass wir als Menschheit heute uns mit der Frage weiter beschäftigen müssen. Erstens, wie konnte das passieren? Zweitens, was können wir heute tun, um zu verhindern, dass sich das wiederholt? Und deshalb darf diese Debatte auch nicht aufhören. Wir müssen, und das ist ganz schwierig, aber natürlich auch lernen, dass heute Lebende diese Debatten anders führen als unsere Eltern, als unsere Großeltern und dass unsere Kinder und Enkel diese Debatte auch wieder anders führen werden, weil es natürlich nicht mehr um die Frage persönlicher Schuld für die damaligen Verbrechen geht, aber es geht um heutige Verantwortung. Das ist, glaube ich, etwas, was man in Deutschland verstehen muss, aber was ich mir wünsche, dass man es auch in Polen versteht, und zwar jetzt nicht nur mit Blick auf die Deutschen, sondern auch mit Blick darauf, wie die Polen untereinander mit dieser Geschichte umgehen.
In diesem Kontext taucht oft das Wort Wiedergutmachung auf oder auch Reparationen. Sie haben gesagt, dass Sie diese Bezeichnung Wiedergutmachung nicht akzeptieren oder nicht gut finden. Wieso?
Der Begriff Wiedergutmachung, wenn man ihn wörtlich nimmt, sagt ja, dass wenn ich etwas tue, danach die vorangegangene Tat gesühnt und abschließend beantwortet ist. Das kann der Fall sein zwischen Eltern und Kindern. Ja, wenn die Kinder irgendeinen Unsinn machen, ja, dann kommen sie zu den Eltern, bitten um Entschuldigung oder ich weiß nicht, räumen ihr Zimmer auf und dann sagt man, jetzt ist es wieder gut. Dieser Begriff beschreibt natürlich in gar keiner Form das, was die damaligen Verbrechen anbetrifft. Diese Verbrechen kann man nicht wieder gut machen. Sie bleiben monströs, ganz egal, was wir tun. Das ist natürlich eine Debatte, die zum Beispiel zwischen Polen und Deutschland natürlich extrem schwierig ist. Wie erkläre ich meinen Kindern heute, dass sie eine Verantwortung tragen für etwas, was Menschen vor mittlerweile 4 Generationen getan haben? Und wie sollten Deutsche damit umgehen, dass Polen in ihrer ganz großen Mehrheit das Gefühl haben, dass die Deutschen ihnen noch etwas schuldig sind? Und etwas schuldig sein ist mehr als nur eine materielle Frage. Es schließt Materielles mit ein. Aber etwas, wenn ich den theologischen Begriff von schuldig sein nehme, dann umschreibt es etwas, das zwischen mir und jemand anderem etwas ungeklärt ist oder etwas getan werden muss. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der Diskussion zwischen Deutschland und Polen nicht abschließend geklärt ist. In Deutschland gibt es zu wenig das Verständnis, dass Deutsche und Deutschland, Polen und Polen noch etwas schuldig geblieben ist. Ja, und in Polen würde ich mir wünschen, dass diese Debatte sehr wohl geführt wird und auch mit Forderungen verbunden sein kann, aber dass man eben doch auch wahrnimmt, dass es extrem schwierig ist, heute 10 Jahre alten Kindern zu erklären, sie seien nicht nur verantwortlich, sondern auch schuldig. Das sind sie nämlich nicht.
Dr. Johannes von Thaden, Historiker, Politikwissenschaftler, Unternehmer, vielen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Über deutsches Erinnern, polnisches Empfinden und die Frage, was es eigentlich heißt, einander noch etwas schuldig zu sein, hat mit Dr. Johannes von Thaden Jakub Kukler gesprochen. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lingsau. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.